Energy X Follow, die Social Influence Show.
Schönen Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Energy X Follow. Heute geht es bei uns um einen ganz bestimmten Begriff. Viele von euch haben den vielleicht schon mal gehört oder auf Social Media gesehen. Und zwar geht es heute ums Thema Biohacking. Klingt jetzt mal vielleicht erstmal wild und alle, die sich jetzt denken, Bio hä? Bio was? Wir klären das heute. Wir klären heute auf, was Biohacking ist, was da dahinter steckt und ob Kältekammern und Rotlichtmasken uns wirklich zu einem besseren Menschen machen. Und da haben wir uns Hilfe geholt und zwar von Martin Kratzer. Hi.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Als ehemaliger Profisportler weißt du, wie man das meiste aus seinem Körper rausholt, sage ich jetzt mal. Jetzt arbeitest du bei Biogena. Das heißt, es geht in deinem Leben immer noch darum, wie man das meiste aus sich rausholen kann. Deswegen glaube ich, bist du auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner, wenn es heute ums Thema Biohacking geht. Und da das Ganze auch so ein bisschen einen Social-Media-Hype erlebt hat in den letzten Jahren, Pedram und Ilja, das ist euer Stichwort.
Hi.
Seid ihr da und werdet mit uns ein paar Mythen aufklären.
Freuen uns.
Hoffentlich. Also, wir haben vieles vor. Ich würde sagen, wir starten gleich los. Unbedingt dranbleiben. Heute geht es bei uns ums Thema Biohacking. Und da haben wir Martin Kratzer bei uns. Martin, 12-facher Staatsmeister im Kugelstoßen. Das ist schon mal was, oder?
Ja.
Jetzt sei nicht so bescheiden, komm. Das zeigt auf jeden Fall, du weißt, wie man aus seinem Körper das meistmögliche rausholt. Und da in die Richtung geht's ja auch schon. Vielleicht kannst du uns gleich mal aufklären, um was geht's beim Thema Biohacking? Was ist das überhaupt?
Ja, grundsätzlich, Biohacking ist ja als Begriff, sage ich, hat ein bisschen einen negativen Touch, weil niemand will einen Hacker auf seinem PC haben.
Ja.
Aber Hacken heißt ja nichts anderes, wie ein System zu durchdringen, es zu verstehen. Und ein Hacker manipuliert es halt dann in seinem Sinne. Und das macht man eigentlich als Biohacker. Also man versucht sozusagen seine Leistung, seine Performance einfach zu optimieren. Für mich ist aber da wichtig, weil viele übertreiben es da bei dem Thema. Und für mich ist wichtig, dass die Gesundheit auch optimiert wird dabei. Und da scheiden sich dann oft die Geister.
Also ein positives Manipulieren quasi wäre das Ziel.
Exakt.
Man liest ja dann manchmal auch den Begriff so Do-it-yourself-Biologie, was auch so ein bisschen eine negative Konnotation hat. Was sagst du dazu? Stimmt es? Hat es auch oft negative Seiten? Also klar, wenn man es übertreibt, aber wie siehst du das Ganze?
Ja, vor allem, wenn man den ganzen Tag nichts anderes macht, weil bei vielen von diesen Biohacking-Dinge, viele sind schon studienbasiert, bei vielen gibt es vielleicht ein paar Jahrstudien. Aber eines ist relativ klar, Stress beeinflusst das Altern und zwar beschleunigt es das Altern. Das heißt zu viel Cortisol. Und wenn man den ganzen Tag nur hackt, hat man wahrscheinlich auch Stress. Und das heißt, da helfen die besten Hacks nicht, wenn man vor lauter Stress dann schneller altert.
Das heißt, das Ziel wäre eigentlich, wenn man es zusammenfasst, so lang wie möglich, so gesund wie möglich zu leben. Um das geht's.
Genau, also es wird da. Begriff Biohacking wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren auch erledigen. Mhm. Also für die, die es jetzt noch nicht wissen und noch nicht verstanden haben, in ein paar Jahren wird es den Begriff, glaube ich, nicht mehr geben. es wird dann Richtung Longevity oder Healthspan oder einfach gesund, alt und glücklich werden. So ist es ein bisschen.
Das klingt schon mal nach einem schönen Ziel. Da gibt es dann die verschiedensten Hacks und verschiedenen Möglichkeiten, die man machen kann. So Sachen wie Kältekammern und Kältebäder oder Rotlichtmasken. Über all das werden wir später noch sprechen. Jetzt erstmal, warum bist du überhaupt Experte auf dem Gebiet? Warum kennst du dich da so gut aus? Ein bisschen habe ich es eh schon angeteasert, aber vielleicht kannst du uns da kurz abholen.
Experte ist auch so ein Begriff. Wer definiert Experte? Aber
habe ich jetzt einfach mal definiert. Weißt du?
Ich habe viele Jahre Erfahrung und das beginnt eigentlich in den 90ern. Also schon ein bisschen her. Ich war, wie gesagt, Kugelstoßer, war aber nie genetisch was gut wie bevorzugt und habe schon mit 14 Jahren begonnen, okay, welche Supplements gibt es, welche Regenerationsmöglichkeiten gibt es, damit ich eben mit anderen mithalten kann, die halt 2 Meter groß sind und Hände wie Toilettendeckel haben. Und das war sozusagen der Beginn des Ganzen. Habe dann sehr viel investiert in Fortbildungen und irgendwann ist es dann zu dem gekommen, wo ich jetzt bin, dass ich mich ein bisschen auskenne.
Und Biohacking ist dann irgendwann auf Social Media gelandet, wie vieles andere auch. Deswegen auch heute diese Folge mit dir gemeinsam. Wie glaubst du, was spielt Social Media da für eine Rolle? Wie hat es diesen Trend rund ums Biohacking irgendwie beeinflusst oder gepusht?
Ja, massiv. Also der Ursprung des Biohacking oder der erste war ja Dave Asprey. Das war, glaube ich, Anfang der 2000er. Der hat damals den Bulletproof Coffee erfunden, unter Anführungszeichen.
Was ist das?
Das war Kaffee mit Butter und MCT-Öl. Mm. Denkt man sich, schmeckt nicht so gut, schmeckt aber grundsätzlich nicht schlecht. Ob das jetzt so sinnvoll ist, ist wieder eine andere Sache. Und Social Media hat das natürlich in den letzten Jahren massiv gepusht. Also es waren dann jetzt an, gibt es Brian Johnson, es gibt Gary Brecker, die das sehr intelligent und verkürzt sozusagen natürlich darstellen, weil man hat man nicht so viel Zeit, das ist meine Schwäche, ich hole immer zu lang aus. Ja. Mhm. Und deswegen bin ich ja jetzt schon am Ende.
Man muss auch dazu sagen, dass Social Media ja auch grundsätzlich Leute anspricht, die ihre schöneren, positiveren Aspekte und Seiten des Lebens zeigen wollen. Und es gibt, glaube ich, kaum was Schöneres, als ewig zu leben oder halt ewig jung zu bleiben in dem Sinne und vielleicht später zu altern. Und deswegen interessiert es dann auch so viele Leute, wenn man irgendwie dann was postet und sagt, hey, damit werde ich länger jung bleiben. Das geht dann halt schnell viral und das wiederum ist halt spannend für die Leute.
Darüber reden wir sicher noch, aber Social Media ist der Katalysator einfach, gell? Also wenn, und das ist Lustige bei dem, ist ja, ich bin auch schuldig im Sinne der Anklage, wenn du sowas machst, wo du dich besser fühlst, teilst du es ja auch gerne.
Ja.
Du zeigst dir gerne, ja, schau, wie hart ich bin im Eisbad, schau, wie gut es mir geht, ich sitze vorm Rotlicht, die Supplements nehme ich bin ein besserer Mensch. Das teilst einfach und das verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch Social Media.
Dann kriegst du wiederum die ganzen Fragen von deiner Community, hey, was ist das? Und dann bist du aber auch selbst ernannt, also Bereich auf dem Gebiet und sagst, hey, das habe ich, das funktioniert für mich gut und dann ist halt dein Lauffeuer da.
Petram, du hast es eh gerade angesprochen, Kältekammer, Rotlichtmasken, Nahrungsergänzungsmittel. Es gibt ganz, ganz viele Arten von Biohacking, die man vor allem auf Social Media sieht. Vielleicht kannst du die Leute mal kurz abholen. Wie startest du denn in deinen Tag?
Ja, sehr gerne. Ich bin froh, dass du fragst. Wenn es nicht ganz Österreich schon weiß.
Über deinem Instagram. Jeder, der dir folgt, weiß es auf jeden Fall schon. Das
Nein, ich habe mir vor einem Jahr angewöhnt, dass ich mich meiner größten Angst stelle. Und zwar ist das, neben Spinnen, ist das Kälte tatsächlich. Und ich habe so ein Kältebecken gekauft. Also ein Planschbecken für Erwachsene, wo kaltes Wasser drin ist, steht bei mir im Balkon und da gehe ich tatsächlich immer in der Früh rein, am Anfang jeden Tag, jetzt 2-3 Mal die Woche und da gehe ich stehe auf und setze mich in mein Kältebad 2-3 Minuten und hasse mein Leben kurz, gehe raus und fühle mich wahnsinnig toll.
Wie viel Grad hat das Wasser da drinnen? Also wie kalt ist kalt?
Also ich habe kein Kühlgerät, also es passt sich die Umgebung an, sprich im Winter ist wirklich kalt. Wenn es Minusgrade hat, hat das Wasser knapp über Null, also knapp über dem Gefrierpunkt.
Mm. Du bist nicht der Einzige, dem ich folge, wo ich das regelmäßig sehe und mir denke, okay, was mache ich falsch oder was macht ihr richtig? Martin, du kannst vielleicht kurz für uns aufklären, kann das wirklich was, bringt das was, in der Früh gleich mal in so ein Eisbad zu gehen?
Kurze Antwort, ja.
Ja.
Längere Antwort, ja, auch ja. grundsätzlich geht es darum, Kälte weiß man ja schon seit, das wird schon seit tausenden Jahren eigentlich eingesetzt, schon in der Antike wurde das genutzt. Das Eisbaden gibt es, glaube ich, in Wien schon über 100 Jahre. Jetzt hat es schon ein bisschen weniger, weil es nicht mehr so kalt ist oft. Aber und in den 1980er Jahren ist dann sozusagen die Kryokammer gekommen, das ist sozusagen Next Level. Hat sich dann über Japan eigentlich in Europa ausgebreitet. Ich kenne es jetzt seit 15 Jahren, wo ich es das erste Mal ausprobiert habe. Und seit, glaube ich, 3 bis 5 Jahren ist es wirklich im Trend. Und der große Vorteil jetzt von der Kryokammer, vielleicht, weil wissen vielleicht nicht alle, was das genau ist. Also da geht man 3 Minuten rein, da hat es bis zu minus 110 Grad. Und der große Vorteil ist aber, weil das, was der Petra macht, das, also da braucht man wirklich viel Überwindung, wenn man in so ein Eisbad reingeht. Die Kältekammer ist aber halb so schlimm. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit der Sauna, mit oder ohne Aufguss. Mit Aufguss hat man eigentlich die gleiche Temperatur, aber es fühlt sich viel intensiver an. Das heißt, die Luft ist extrem trocken in der Kryokammer und ich würde sagen, das schaffen die meisten für 3 Minuten.
Also dass Kälte quasi gut für die Gesundheit ist, wissen wir schon lange. Jetzt ist es halt durch so Sachen wie Eisbaden übergeschwappt, auch auf Social Media.
Genau, also im Leistungssport wird es schon seit Jahrzehnten eingesetzt für die verbesserte Regeneration. Wobei da muss man genau aufpassen, wann man es einsetzt. Wo es natürlich extrem effizient ist und deswegen wird es auch in Kurkliniken eingesetzt, ist bei Schmerztherapien, das heißt Arthrose, Arthritis und solche Geschichten. Da ist es aber auch wichtig, das sage ich auch gleich dazu, also die Kryokammer ist kein Wundermittel, das ist eine begleitende Maßnahme. Und wenn man das Beispiel mit dem Knie heranzieht, wenn zum Beispiel jemand Knieprobleme hat, Patellasehnenprobleme, dann kann die Kryokammer helfen, die Schmerzen zu unterdrücken, die Entzündung sozusagen zu lindern. Aber dann geht es natürlich darum, die Ursache zu bekämpfen, ob das eine Fehlstellung ist im Fuß oder ein schwacher Vastus medialis, also dass ein Teil vom Muskel nicht stark genug ausgeprägt ist zum Beispiel.
Und Petra Melia, warum ist das Ganze jetzt auf einmal so sexy auf Instagram und Co.? Was fasziniert jetzt dann auf einmal die Leute so daran?
Naja, man muss dazu sagen, dass auch wenn es Sachen schon länger gibt, bis der Trend mal wirklich online angekommen ist, vergeht dann einfach auch Zeit. Und jetzt gerade sind wir so mitten am Zenit dieses Trends auf Social Media. Und einer der Hauptgründe ist das, was wir am Anfang schon gesagt haben, dass die Leute halt auch gerne, also Petra haben jetzt vielleicht ausgeschlossen, aber gerne zeigen, wie mental tough sie sind und damit dann einfach auch ihrer Community was vorstellen können, so hey, ich tue mir das jeden Tag an. Das hilft natürlich ihnen selber, auf der einen Seite vielleicht von der Gesundheit, aber auf der anderen Seite auch mental, weil sie wissen, ich habe vielleicht schon eine Sache gemacht heute, die ich grundsätzlich nicht gerne mache und das ist ein bisschen Überwindung.
Du kannst mich da ruhig einschließen. Ja.
Also, wollte ich jetzt nicht.
Aber ja, es stimmt wirklich, also A, fühlt man sich wirklich besser und man teilt ja gerne Erlebnisse, wenn man sich besser fühlt und B, so ist der Mensch, so bin ich, so ist jeder, da muss man es einfach zugeben. Mhm. Du magst diese Anerkennung. Gell? Also magst du schon
kriegst
ganz
kriegst du dann Support von deiner Community.
Ja, wie ist es bei dir? Weil du bist ja auch Opfer von dem Ganzen. Du, bei dir ist es nicht die Kältekammer, das Kältebad, bei dir ist es die Rotlichttherapie quasi.
Ja, ich bin die andere Seite der Münze. Also Kälte ist etwas, ich probiere kalt zu duschen, funktioniert aber sehr, sehr mäßig. Balkon habe ich nicht, sonst wäre ich wahrscheinlich auch so ein Patient wie der Bedram in dem Sinne. Ich habe mir dann gedacht, okay, was kann ich denn machen? Und bei mir, ich habe mich in die Rotlichttherapie verliebt tatsächlich. Das ist so die andere Seite davon. Es gibt ja, glaube ich, da kann der Martin drauf eingehen, aber Kälte und Wärme sind, glaube ich, grundsätzlich sehr, sehr gut für uns. Und ja, mir hat das Rotlicht angetan, was man jetzt auch in jeder Instagram-Story sieht, nämlich diese rot leuchtenden Masken, mit denen man ziemlich gruselig ausschaut.
Ja, wo man ausschaut wie aus der Zukunft oder so. Martin, was hat es wiederum da mit auf sich? Warum setzt man sich nackt in der Früh vor eine rote Wand? Also, hä?
Ich bin froh, dass du mich nicht fragst zu einem Thema Social Media, weil ich folge mehr Leuten auf Instagram, als mir folgen. Dementsprechend, glaube ich, ist das kein gutes Zeichen.
Das ist immer ein Indiz dafür, ja.
aber zurück zum Rotlicht. Ich glaube, man muss da mal zuerst unterscheiden zwischen dem Rotlicht, von dem wir jetzt sprechen, das heißt diese Rotlichtmasken oder diese Paneele und zu der klassischen Omas Wärmelampe oder Infrarotsauna. Also das sind verschiedene.
Das kennt noch jeder so aus der Therme oder so vielleicht, so Infrarotkammer, gut, aber dann hört es auch irgendwann auf.
Genau, das heißt das Klassische, diese Wärmelampe und die Infrarotsauna, die erwärmt das Gewebe, das heißt es macht warm, das weiß jeder. Das Rotlicht, von dem wir jetzt sprechen, das ist also Rotlicht und das ist Nahinfrarotlicht und das hat, jetzt haben wir ganz kurz gefasst, zwei wichtige Funktionen. Das eine ist, es ist für die Schönheit gut, das heißt für die Kollagenbildung. Da ist die Studienlage aus meiner Sicht deutlich besser als wie bei den meisten Hautcremen. Mhm. Und das zweite, was für mich viel wichtiger ist, also auch, was auch im Leistungssport extrem wichtig ist, es lädt quasi die Kraftwerke der Zellen, die Mitochondrien, mit Energie auf. Und das hat dann natürlich positive Effekte auf, dass es auch gegen Entzündungen wirkt, dass es teilweise auch auf die Fettverbrennung, dass es da schon Studien gibt. Das heißt, das ist so eine Allzweckwaffe unter Anführungszeichen.
Okay, du sagst gerade ein wichtiges Wort. Also es gibt Studien dazu. Es ist nicht nur ein, haha, ich bin so lustig, setz mal rote Maske auf, sondern es bringt auch wirklich was.
Genau, wobei Ador, Studien, das ist auch so, es ist in den letzten Jahren, das ist auch so ein Social-Media-Trend, der hoffentlich jetzt wieder einmal abnimmt, dieses Science-Based, heißt das so schön. Und ich bin ein Freund davon, man muss Praxis und Forschung sozusagen kombinieren. Und ich nenne jetzt nur ein Beispiel. Vor einigen Jahren hat man noch gesagt, okay, Eier sind ganz schlecht. Und das war wirklich, das waren Studien auf höchstem Niveau und alles gut. Und jetzt ist man drauf gekommen, okay, Eier sind doch nicht so schlecht, sondern für viele Dinge eigentlich sogar sehr positiv. Also, dass es den Cholesterinspiegel jetzt nicht massiv erhöht, das ist jetzt bewiesen. Und deswegen muss man immer vorsichtig sein mit den ganzen Studien auch.
Es ist nicht immer alles schwarz und weiß vielleicht.
Genau.
So vielleicht auch bei Nahrungsergänzungsmitteln. Das ist ein ganz großes Thema auf Social Media. Ob es jetzt die Kapseln sind, die Gummibärlis. Es gibt die verschiedensten Arten und die verschiedensten Leute, die es bewerben. Was macht das Sinn? Machen nur Nahrungsergänzungsmittel Sinn oder braucht es eine Mischung aus beiden?
Na, auf jeden Fall. Die Basics sind noch immer eine ausgewogene Ernährung. Jetzt lassen wir mal beiseite, was das genau heißt, weil sonst braucht man zu lange. aber ein Problem, was es natürlich gibt, ist, wir sollten ja normal 5 Stück Obst und Gemüse essen. So, das sind einmal rund 400 Gramm Gemüse. Die erreichen 4 von 5 Österreichern nicht wirklich. Mhm. In Deutschland genauso. Und das heißt, irgendwo besteht schon ein Bedarf, vielleicht noch sich zusätzlich sozusagen abzudecken, zu ergänzen. Und dafür sind dann Supplements da. Und das zweite Thema ist natürlich, dass wir ein bisschen in einem Meer von Toxinen leben. Also wir haben immer mehr Pestizide, Herbizide und so weiter. Und das heißt, der eigene Körper, die Leber braucht zum Beispiel mehr B-Vitamine, damit die Entgiftung dann auch gut funktioniert.
Jetzt gibt's auch da natürlich von bis die verschiedensten Sachen. So viele Marken, so viele verschiedene Möglichkeiten, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, dass man überhaupt keinen Überblick mehr hat. Glaubst du, ist vieles davon dann auch schon langsam ein bisschen Marketing-Trick oder kann das wirklich alles was?
Na, alles auf keinen Fall. Ja. Aber ich glaube, was wichtig ist, dass man wirklich mit den Basics beginnt. Ja. Es gibt so viele, Vitamin D kennt man, da gibt es sehr oft einen Mangel zum Beispiel, aber viele fokussieren sich dann nur auf Vitamin D und die wenigsten wissen, dass ich aber Magnesium beispielsweise auch brauche, um das Vitamin D im Körper zu aktivieren. Und Magnesiummangel ist aber auch weit verbreitet. Das heißt, wirklich zuerst die Basics und dazu gehört einmal, iss einfach einmal ausreichend Obst und Gemüse, vor allem Gemüse, das wird zu wenig gegessen. Schau, dass du auf einen ausreichenden Proteinanteil kommst und dass du gute, gesunde Fette, vor allem jetzt Omega-3-Fette einbaust.
Also Nahrungsergänzungsmittel ja, aber kein Ersatz für Obst, Gemüse oder genau. Gesunde Ernährung. Jetzt gibt es natürlich auch da wirklich gerade einen großen Hype. Man sieht auch verschiedene Influencerinnen und Stars, die da eigene Marken rausbringen. Entschuldigung, wo siehst du da irgendwie den Punkt, wo man als Nutzer schauen kann, ist das was, kann das was oder muss man da eher aufpassen? Wie soll ich das überhaupt noch erkennen?
Schwierig.
Sehr schwierig,
ist wirklich schwierig, vor allem wenn man jetzt an sich Social Media, an gewisse Influencer und so weiter orientiert. Da glaube ich, man kann natürlich sagen, okay, ich schaue mal die Studienlage dazu an, aber wer macht das jetzt wirklich im Detail? Das heißt, man muss sich auf irgendjemanden verlassen können. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wer ist ein Experte? Und viele von diesen Influencern sind halt jetzt keine Experte, aber es gibt auch durchaus einige vernünftige, vielleicht kann der Bedram oder wer auch immer auch noch was dazu sagen. Also es gibt schon einige, die da durchaus auch Expertise haben.
Ja, es ist, wie du es selber richtig sagst, es ist halt super schwer herauszufinden als Laie, ist das jetzt fachlich fundiert, ist das richtig oder nicht? Und da muss man auch noch schauen im Kontext, wie ist das gemeint, was für dich gut ist, ist vielleicht nicht für mich gut, gerade in der Situation. Jetzt haben wir öfter darüber geredet, Social Media ist halt zweischneidig. Einerseits gut für die Inspiration, um mal was aus sich zu machen, mehr aus sich rauszuholen, andererseits auch schwierig. Ja?
Genau, und ich glaube, das ist auch wiederum das Credo, wenn man jetzt ein paar Mal schon reingehört hat bei uns, dann weiß man, das predigen wir immer, du musst es immer kritisch reflektieren und hinterfragen und immer ummünzen auf dich persönlich, aber dir auch bewusst sein, dass die Leute damit Geld verdienen. Das heißt, wenn dir was empfohlen wird von Influencern, dann haben die oftmals ein Arbeitsverhältnis mit der Marke, mit Unternehmen, die kriegen Geld dafür. Natürlich sollten sie auch dran glauben, sonst wäre es nicht authentisch, aber manche, wie der Martin gesagt hat, setzen sich vielleicht gar nicht so sehr damit auseinander und deswegen immer die Inspiration holen, aber für dich persönlich nochmal double checken.
Vielleicht noch eine Ergänzung, was ich da hinweisen würde, ist, dass man sich auch die Qualität der Nahrungsergänzung anschaut. Also nicht nur, was ist jetzt drinnen, sondern gibt es gewisse Zertifikate, gibt es Prüfungskriterien, wie das, weil bei Nahrungsergänzungen, das muss man auch wissen, das ist nicht der Pharmabereich. Das heißt, es kann unter Anführungszeichen fast jeder in seiner Küche irgendwas zusammenmischen und das dann verkaufen. Und da sollte man schon schauen, dass das Ganze auch genau getestet ist.
Und ist das manchmal auch einfach Placebo? Weil am Ende des Tages, was sie alle gut können auf Social Media und online, ist Marketing. Und oft ist ja dann gar nicht drinnen, was draufsteht oder bringt das gar nicht das, was vermarktet wird.
Placebo ist eine extrem mächtige Waffe auch, das muss man ganz offen sagen. Aber bei den Nahrungsergänzungen, also ich sage immer, grundsätzlich, um was geht's? Nahrungsergänzungen sind keine Medikamente, das ist einmal wichtig, aber sie unterstützen den Körper, sozusagen das Wundermensch, dass es zu 100% funktioniert. Und da können eben Dinge wie Vitamin D, Vitamin C und viele, viele andere Dinge durchaus einen wertvollen Beitrag leisten. Aber auch da, es sind keine Wundermittel. Ja, das ist wichtig.
Beim Thema Biohacking, Selbstoptimierung des Körpers, gibt es auch immer wieder Nahrungsergänzungsmittel, die online beworben werden und von denen man hört. Und dann auf der anderen Seite aber auch was, das nennt sich Smart Drugs. Martin, was ist das und ist das vergleichbar mit den Drogen, wie wir sie kennen, oder was steckt da dahinter?
Das ist jetzt Definitionssache. Also Smart Drugs ist ein sehr breiter Bereich. Also da fallen dann teilweise auch Medikamente mit rein, aber auch Nahrungsergänzungen. Und fangen wir mal ganz einfach an. Was ist eine klassische Smart Drug? Das ist zum Beispiel Nikotin oder auch Koffein. Und,
also was jeder quasi oder viele von uns jeden Tag sowieso schon konsumieren.
Genau, und jetzt sage ich, beim Koffein ist es so, dass es in Maßen genossen jetzt keine negative Auswirkung hat, aber, und das ist ja oft bei sozusagen solchen Smartdrugs der Fall, eine gewisse Abhängigkeit wird erzeugt. Das heißt, wenn man doch etwas mehr Kaffee trinkt und dann den von einem Tag auf den anderen weglässt, dann hat der eine oder andere durchaus auch ein bisschen Kopfschmerzen, wie auch immer. Also das ist das eine. Und das zweite ist, man sollte halt Koffein nicht nutzen, damit man dann vielleicht ein hartes Workout machen kann oder mehr Leistung bringen kann, weil der Körper sagt einem, eigentlich braucht man Schlaf und das steigt dann die Verletzungsanfälligkeit und vieles mehr. Das heißt, die mächtigste Smart Drug wäre eigentlich Schlaf, mhm. Also das kann man mal sagen. Und dann gibt's natürlich schon Dinge wie Omega-3-Fettsäuren, Alpha-GPC, Acetylcarnitin, also gibt es eine Vielzahl von Dingen, auf die brauchen wir jetzt aber vielleicht nicht im Detail eingehen, die durchaus einen positiven Effekt erzeugen, die aber jetzt keine Nebenwirkung haben. Und das, glaube ich, auf den Bereich fokussiere ich mich jetzt persönlich.
Und der Unterschied zu Nahrungsergänzungsmitteln dann, weil das klingt jetzt schon relativ ähnlich eigentlich als die Nahrungsergänzungsmittel, die wir so in Kapselform zum Beispiel kennen.
Genau, also die letzten, die ich genannt habe, das sind zum Beispiel Cholinformen. Man kennt das vielleicht noch. Lecithin, also alte Werbung, aber das bin ich wahrscheinlich der Einzige, der das noch kennt.
Ich kenne es nicht, ich gebe es zu.
Das heißt, Lecithin, Cholin ist zum Beispiel auch im Ei drinnen und das sind einfach Dinge, die man dann halt verstärkt über Supplements zuführt und damit sozusagen einen positiven Effekt auf den Geist hat. Und eine Sache, die zum Beispiel auch gern genutzt wird, ist Theanin in Kombination mit Koffein. Weil das sorgt dafür, dass das Koffein sozusagen mit weniger Nebenwirkungen einen ähnlichen Effekt erzielt.
Wenn der ein oder andere vielleicht den Kardashians folgt oder da ein bisschen was mitbekommt, Kourtney Kardashian hat auch beworben, ihre eigene Brand quasi in diese Richtung. Dann schaut man sich da die Inhaltsstoffe an und dann ist da zum Beispiel Matcha drinnen. Und dann so als Laie denkt man sich so, okay, aber was soll mir da jetzt irgendwie, warum trinke ich ihn nicht einfach, diesen Matcha? Warum brauche ich dann Smart Drugs und Kapseln? Warum geht es nicht auch einfach so?
Brauche ich ja nicht. Also,
das heißt, da ist es dann einfach
wenn einem Matcha schmeckt, mir schmeckt es jetzt persönlich nicht so, aber
mir
Matcha ist in Wahrheit auch eine Koffeinquelle, ja. Etwas sanfter wirkende als wie Koffein. Ich kann auch grünen Tee trinken beispielsweise. Ja, ist aber jetzt, das habe ich auch gelernt, ein Hype wie früher dann diese Kurkuma-Milch, die hat es ja auch einmal gegeben.
Die Golden Milk.
Ja, genau.
Ah, die Golden Milk, ja, das war auch lange mal ein Trend, ja.
Aber ist auch wie so oft im Leben, oder? Es gehen einfach Shortcuts. Also wenn ich jetzt Matcha nicht trinken will, dann schlucke ich eine Kapsel. Wenn ich nicht Koffein zu mir führen will durch einen Kaffee, schlucke ich eine Kapsel. Shortcuts sind einfach beliebt.
Ja, und am Ende des Tages ist es halt dann doch auch oft, glaube ich, Marketing, gerade bei so Sachen, wenn es dann die Kardashians sind, die halt natürlich von ihrem Status, von ihrem Lebensgefühl irgendwie den Leuten was mitgeben wollen. So zumindest kommt es jetzt bei mir als Nutzerin an.
Ja, man hat ja auch Bock, einfach auch was Neues zu probieren und das ist gerade ein neues Hype, die Leute reden darüber. Man ist in seinem Freundeskreis, wenn man es dann persönlich probiert, so der First Mover, wo man sagt, hey, schau, ich habe was Cooles entdeckt und dann geht's schon los.
Ja. Würdest du sagen, Martin, dass das Ganze auch, also du hast es eh schon in ein paar Richtungen angesprochen, mit Vorsicht zu genießen ist, beziehungsweise wo können die Leute da draußen so ein bisschen die Linie ziehen und sagen, okay, da mache ich nicht mit und das ist vielleicht was für mich, also wie kann man das für sich erkennen?
Ja, vielleicht zuerst, also viele übertreiben es, das habe ich eh schon erwähnt, das ist so, wie wenn man ein Niedrigenergiehaus bauen will und man fängt dann an mit einem dreifach verglasten Fenster und hat gar keine Türen drin. Also so arbeiten manche. Das heißt, und jetzt komme ich zurück, das Wichtigste sind die Basics. Und mein Mentor Charles Poliquin, der erfolgreichste Krafttrainer aller Zeiten, hat immer gesagt, the basics are the basics and you can't beat the basics. Und das heißt, ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf und Bewegung, weil Bewegung zum Beispiel ist auch ganz wichtig für die Psyche, für den Körper und für alles. Und dann auf das aufbauen kann man eben noch Dinge wie Rotlicht, Kryo, IHD und eine Vielzahl anderer Dinge individuell auf einen maßgeschneidert dann anwenden, je nachdem, was man auch benötigt. Und ich wäre halt immer vorsichtig bei so Hypes. Und eines kann man aber, muss man einfach machen, man muss sich einfach kritisch mit dem Ganzen auseinandersetzen, vielleicht das Ganze einfach mal ausprobieren und auf sich wirken lassen.
Kann man da dann sagen, wenn man jetzt zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel nimmt, on top noch was dazu, dass man dann irgendwie Entzugserscheinungen hat oder dass man davon abhängig oder süchtig wird oder kann man damit von heute auf morgen auch einfach wieder aufhören, wenn es dann doch nicht passt für einen?
Also man kann aufhören, aber man merkt schon bei gewissen Nahrungsergänzungen, dass man vielleicht vom Energielevel her nicht so gut aufgestellt ist. Vielleicht auch wichtiges noch für die Nootropics, das ist Kreatin, das ist ja bekannt im Kraftsport, ist aber auch extrem wichtig für die Performance des Gehirns sozusagen. Und
Nootropics ist einfach jetzt ein anderer Begriff nochmal, oder genau, was genau beschreibt das?
Genau, Nootropics ist für mich so ein bisschen eher in Richtung nicht so, weil Smartwags eben geht schon in Richtung Medikamente und Nootropics sind eigentlich Dinge, die sozusagen die Performance vom Gehirn fördern.
Das heißt, die Bandbreite ist riesengroß, das höre ich jetzt auf jeden Fall mal raus. Vielleicht können wir es so zusammenfassen, dass jeder wirklich nicht einfach eins zu eins kopiert, was er bei irgendwem auf Instagram sieht, einfach schaut, was für einen selber gut ist. Das wäre ja immer die erste Idee. Du hast es eh schon gesagt, vielleicht einmal am Körper hören zwischendurch.
Genau, und was sicher auch sinnvoll ist, das eine oder andere Mal vielleicht einmal ein Blutbild zu machen und sich da die Werte genau ansehen zu lassen von einem Experten, das ist auch wichtig. Und vielleicht dann nur ein kurzer Sidestep. Wenn man überall im grünen Bereich ist, heißt das nicht, dass man einen Optimalwert hat. Also es gibt zum Beispiel nur kurz Vitamin D, da sollte man zwischen 40 und 60 sein und die Bandbreite geht da, glaube ich, bei den Labors oft von 20 bis 100. Und wenn man jetzt 20 hat, dann ist man in vielen Labors eigentlich im grünen Bereich, man ist aber weit weg vom Optimum. Und das war für mich halt auch im Leistungssport immer das Wichtige, im Optimum zu sein.
Das heißt, kritisch abwägen und vielleicht wen zur Seite nehmen, wenn man selber nicht so viel Ahnung davon hat.
Genau.
Sehr cool. Danke für die vielen Einblicke. Ich glaube, da waren sehr viele neue Begriffe dabei und Werte, die ich zum Beispiel noch nie gehört habe vorher. Weiß nicht, wie es euch geht. Petram und Ila, eure Augen glitzern schon. Ich sehe zu den Rotlichtmasken und zum Kältebad kommt bald irgendwas Neues dazu.
Ja, das steht schon
im Startlöchern. Ich bin schon in einem Online-Shop drin.
Es gibt immer irgendeinen neuen Trend, den man natürlich mitmachen kann oder auch nicht. Die Frage ist, was tut einem wirklich gut, was hält sich. Voll. Danke da auf jeden Fall, Martin, für deine Einblicke.
Gerne.
Und danke für die Folge. Gerne nächste Woche wieder einschalten. Um 20 Uhr sind wir wieder da.